Ich lese einen Psalm, der Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen und der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil, er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit.
Wir sind hier, um die Bibel zu lesen und dann miteinander zu hören, was hat Gott uns heute Morgen zu sagen. Und er hat uns was zu sagen. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9, die sind nicht unwichtig für die Predigt, aber die Predigt geht über 1. Petrus 5, Vers 7. Ich lese 1. Petrus 1, 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Das ist ein Satz. Und da steckt eigentlich alles drin. Denn dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und dann 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er, sag's mal,
sorgt für euch.
Ja, denn er sorgt für euch. Liebe Gemeinde, schauen wir um uns herum. Wir sind versichert von der Wiege bis zum Grabe. Viele haben eine Lebensversicherung, eine Krankenversicherung, eine Rechtsschutzversicherung. Der Hund ist versichert und das Pferd. Und die Versorgungs- und Versicherungsagenten sind unermüdlich unterwegs, um eine Versicherung abzuschließen. Denn im Falle eines Falles, bei Krankheit, Unfall oder Gefahr, bei Streit und Auseinandersetzung, soll man das bekommen, worauf man Recht hat. Obwohl so manch einer die kleine Buchstabe nicht gelesen hat, wenn es dann darauf ankommt. Hilfe und Unterstützung. Die Sorge, gut versorgt zu sein, ja, ist zunächst einmal berechtigt. Vielleicht ist es verantwortungslos, ohne versichert zu sein, zu leben in dieser unserer Zeit. Aber damit sind wir unsere Sorgen noch lange nicht los. Wir sind noch keine glücklichere Menschen geworden. Krankheit, Schmerz, gebunden sein, abhängig sein von, es ist alles vorhanden. Und wenn der Nachbar sein Apfelbäumchen auf unser Grundstück pflanzt, dann kann man den Rechtsstreit zwar gewinnen, aber Frieden ist noch nicht eingekehrt. Wir leben in einer Zeit, in der Angst und Furcht um sich greift. Und mit aller Wohlstand und Wohlfahrt es oh so viel Elend gibt. Jedes Jahr sterben 10 Millionen Kinder unter 5 Jahren in den Entwicklungsländern. Jede Sekunde, jede dritte Sekunde stirbt ein Kind, weil es zu wenig Nahrung und Medizin hat. Und wenn wir hier eine Stunde beisammen sind, dann sind das 1200 Kinder. Unsere Konjunktur hat noch keine zufriedene, ausgeglichene, gottergebene Menschen gebracht. Im Gegenteil. Die Gottlosigkeit nimmt greifbar zu. Und man denkt es ohne ihn zu schaffen und ohne ihn zu können. Auf eigener Kraft. Ich bin Holländer, das haben Sie gehört. Und bin auf Einladung überall, vor allem in den letzten Monaten, sehr viel in den Niederlanden. Und zwar in Den Haag. Den Haag ist die Regierungsstadt. Amsterdam ist die Hauptstadt. Und in Den Haag hat man im letzten Jahr 8 Kirchen geschlossen, weil man es finanziell nicht packt, nicht schafft. Weil man herausgefunden hat, dass 80% der finanziellen Einnahmen von den 50-Plusern kommt und 85% von den Einnahmen von den 80-Plusern kommt. Und die Kirchen, die geschlossen werden, haben ganz schlechter Besuch, finde ich, wenn ich es vergleiche mit manchen Kirchen und Gemeinden in Deutschland. Da kommen etwa sonntags so 200 bis 250 Leute zum Gottesdienst. Die Kirchen werden zugemacht. Und im letzten Jahr sind in Den Haag 40 Moscheen gegründet. Es sind jetzt 80 Moscheen da. Und die Kirchen, sie werden geschlossen. Wann werden wir es lernen, dass wir versicherte, unabhängige Menschen mit vielen technischen Mitteln und Möglichkeiten nichts sind, wenn wir den, der Himmel und Erde schuf, nicht zum Gott und Vater haben, wenn wir es nicht lernen, dass er der ist, der uns segnen soll, wenn die Liebe erkältet, trotz Versicherungen, und die Ehe zerbrechen, wenn die Familien auseinandergehen, ich habe den Eindruck, dass es ein Virus ist, was zurzeit dann auf Europa, aber wahrscheinlich auf der Welt sich ausbreitet. Alles zerfällt. Wenn das Arbeitsklima so verpestet ist, dass von einer gedeihlichen Zusammenarbeit keine Rede mehr sein kann. Man kann noch so gut versichert sein. aber man ist seine Sorge noch lange nicht los. Der Christ nicht und der Atheist nicht, der Beter nicht und der Spötter nicht. Ja, man kann alles haben und sehr, sehr arm sein. Ich denke da, um nur mit einem Beispiel zu sprechen, an unser Nachbar in den Niederlanden. Ein großes Geschäft hatte er, renommiert. Er hat gearbeitet von morgens früh bis abends spät und samstags fing es schon wieder an. Und der Sonntagabend, und dann kam er zu mir und dann sagte er, Thomas, es sind nur noch 5 Jahre, und dann verkaufe ich mein Geschäft und dann gehe ich mit meiner Frau auf Reisen. Und er hat gearbeitet und er hat geschuftet. Und dann kam er nach 4 Jahren zu mir und sagte, Thomas, jetzt bin ich eigentlich am Ziel. Ich war beim Arzt und er hat eine furchtbare Krankheit festgestellt. Und menschlich gesprochen werde ich noch höchstens 1,5 Jahr leben. Und so ist es geschehen. Du nach, steht irgendwo geschrieben. Man kann alles haben und schrecklich arm sein. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ruft Petrus den Christen in der Verstreuung zu. Es sind die Angefochtenen. Es sind Christen, die verfolgt werden. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Werden Sie verfolgt als Christ, Sie, wir, uns? Wenn Sie heute Nachmittag irgendwo ein Zeugnis ablegen wollen für Jesus als Gruppe oder einzeln, wird nichts passieren. Denke ich. Sie haben schon mal erlebt. Okay. Gut. Wissen Sie, das wissen Sie besser als ich, dass in unserer Welt heutzutage 100 Millionen Christen verfolgt werden? Wissen Sie das? Wissen Sie, dass die Verfolgung der Christen auch in den Ländern im Osten rasant zunimmt, dass die Gemeinden und Kirchen und die Gebäude angezündet werden, dass da eine Bombe hochgeht. Es ist wunderbar, dass wir uns hier versammeln dürfen, in diesem Raum. Lass uns Gott dafür danken. Petrus schreibt an den Christen in der Verfolgung, in der Zerstreuung. An die Menschen steht hier, die Jesus nicht gesehen haben. Also es ist schon ein wenig nach Jesus Sterben, die zum Glauben gekommen sind, aber die ihn lieb haben, die mit ihm zu tun haben wollen. Und er möchte diese Christen ermutigen. Und das tut er so, mit diesem einen großen Satz. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Auferstehung Jesu ist das Fundament des Glaubens überhaupt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube dahin, ist eitel, sollen wir aufhören. So in etwa sagt Paulus in 1. Korinther 15. Der Glaube an der Auferstehung Christi ist das Fundament. Denn darauf folgt das Bekenntnis und darauf die Wirkung des Heiligen Geistes. Ich bin schon in mehreren Gemeinden Pastor gewesen Und wenn man mich berufen wollte, dann habe ich immer gesprochen und gesagt, pass auf, meine Verkündigung hat als Grundlage die Auferstehung Jesu. Wenn euch das nicht gefällt, denkt gut darüber nach, dann sollt ihr mich nicht nehmen, denn dann seid ihr schlecht aus. Denn das werde ich bringen durch alles hindurch. Petrus sagt zu denen, die Anfechtungen haben und kennen, schaut auf den und wisset, dass die Verheißung wahr wird. Wir werden einmal bei ihm sein im Himmel. Wir werden das Erbe einmal antreten. Seht alles hier im ersten Kapitel drin. Lesen Sie es heute Mittag nochmal. Liebe Gemeinde, lasst uns heute Morgen mit dem Predigttext doch einmal auf Gott hören. Denn wenn Petrus aufruft, alle Sorge auf Gott zu werfen, dann ist das nicht nur für die damalige Christen gemeint, sondern dann ist das auch gemeint für die Gemeinden, die danach kamen. Dann ist dieses Wort gültig durch die Zeit hindurch, auch heute Morgen. Dann gilt es auch für unsere Zeit, in unsere Welt, in der wir leben. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe festgestellt, liebe Gemeinde, und das gilt für uns Christen, was ich jetzt sage, dass das oft ein großes Problem ist. Das große Problem von uns als Christen ist, dass wir so oft nicht werfen können. Wir behalten alles bei uns. Wir beten zwar, lieber Gott, willst du dies, das, das, jenes, und dann nehmen wir alles wieder mit und schleppen das mit uns, und es wird eine große Bürde. Wir behalten alles bei uns und wir werfen es nicht auf den Gott von Psalm 121. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der nicht schlummert noch schläft. Meine Hoffnung kommt von ihm, der dafür sorgen wird, dass mein Fuß nicht ausrutscht und dass ich das große Ziel erreiche. Wir können nicht werfen. Wir haben die Fußball-Weltmeisterschaft. Da muss man mit dem Fuß den Ball schießen. Das mache ich heute nicht. Aber ich habe hier einen Ball. Und ich bitte Sie inbrünstig zu verstehen, was ich sagen will mit dem, was ich jetzt tue. Wir müssen lernen zu werfen. Wissen Sie, wir werfen zwar, wir beten, aber wir lassen nicht los. Wir schleppen es weiter mit uns herum. Wir werfen und lassen nicht los. Und wir müssen werfen und ich habe schon gezielt zwischen. Und wir müssen loslassen. Ja, Sie lachen jetzt. Es ist sehr ernst gemeint, was ich jetzt sage. Denn das ist das Geheimnis für den Christen im Leben, vor allem dann, wenn die Schwierigkeiten so groß geworden sind, dass er oder sie nicht mehr tragen kann. Dass es untragbar wird. Dass man untröstlich wird. Dass man nicht mehr ein- noch ausweist. wir müssen loslassen. Und ich will heute nur ein paar Dinge nennen. Zum Beispiel, loslassen die Last der Sünde. Ich wage zu behaupten, dass es, wenn es um Frage von Schuld oder Vergebung, Sünde geht, wir für 90% genau wissen, was da nicht in Ordnung ist. Das wissen wir. Wir beten dann zwar, lieber Gott, nimmst du und lieber Gott, und wir, aber wir wissen, hier ist das Problem bei mir. Und wir müssen lernen, diese Schuld zu werfen auf ihn, der den Sohn gegeben hat, der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist auf Golgatha und der die Welt mit Gott versöhnt hat. Und wir müssen es lernen zu sagen, danke Herr für die Vergebung. Und Gott ist der, das steht einmal im Alten Testament, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, diese Aussage, der dir die Sünde werft in das Meer und nicht mehr daran denkt. Ich würde so sagen, er vergisst es, er weiß es nicht mehr. Und dann müssen wir aus dieser Dankbarkeit heraus, oder dürfen wir leben und weiterleben. Noch ein Beispiel, Sorge für die Kinder. Dann kommt man im Gespräch und dann, meine Kinder, dort und dort, das geht nicht gut. Das ist eine Last, das ist eine Bürde. Ich sage nicht, dass man keine Sorge haben sollte darüber. Ich sage nicht, dass man nicht dann doch was tun soll. Aber ich sage, werf es erst auf Gott. Eine alte Dame spricht, mein Sohn, der hat doch alles mitbekommen, aber ich möchte das so gerne, dass Gott das tut und eingreift. Ja, sage ich, wir wollen beten, wir wollen es auf Gott werfen, aber eins sage ich Ihnen, die Erhörung kann 10 Jahre, nachdem Sie Ihre Augen geschlossen haben, stattfinden. Denn Gott hört nicht auf mit seiner Arbeit, wenn wir unsere Augen schließen. Er geht Gott sei Dank weiter. Und er hat seinen Plan und er möchte Gebet erhören. Die Last der Krankheit. Wir sind sterbliche Menschen. Ich vertrete zurzeit einen Kollegen in den Niederlanden. Ich habe ihn vor ein Jahr lang vertreten, Speiseröhrkrebs bekommen. Und vorgeschah am Weihnachten war er wieder da. Und wir waren glücklich und er durfte wieder predigen. Vor gut 3-4 Wochen ist er wieder zur Untersuchung. Man hat leider festgestellt, dass zwar die Speiseröhre noch in Ordnung ist, aber weiter im Kopf und im Bauch, das sind alles Metastasen und. Und dann hat er mich angerufen, kannst du wieder kommen? Ich sage, ja, ich komme, ich bin hin. Und dann hat er traurig zu mir gesagt, menschlich gesprochen werde ich dieses Jahr sterben. Dann hat Gott es so gewollt, aber bitte, mach die Gemeinde noch ein wenig weiter und predige dort. Ich habe gesagt, das machen wir. Wir sind sterbliche Menschen. Wir haben nicht, doch, wir haben das ewige Leben. Aber Sie verstehen, wie ich es meine. Und nicht zuletzt, das werde ich nur ansprechen, wenn Sie einverstanden sind, dass ich irgendwann nochmal kommen darf, dann würde ich gerne darüber predigen, und zwar über die Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann möchte ich versuchen zu erklären, dass ein ganz, ganz großes Problem der Menschheit überhaupt, aber für uns auch als Christen, ist, dass wir anderen nicht vergeben können. Ich habe eine liebe Frau in der Seelsorge, ihr Mann ist vor 15 Jahren gestorben und sie hatte ein ganz schwieriges Familienleben und sie kann ihm nicht vergeben. heute noch nicht. Ich habe ein Seelsorgegespräch und man kann sich das auch vorstellen, aber immerhin, vorige Woche eine Frau besucht, sie ist jetzt 85 und vor 15 Jahren hat ihr Schwiegersohn ihre Tochter ertränkt und sie kann nicht weiterleben und sie kann ihn nicht vergeben. Vielleicht haben Sie in Ihrem Leben Leute, die Sie nicht vergeben wollen können. Ich sage nicht, dass Sie nicht recht haben. Wenn was verkehrt ist, ist das verkehrt. Aber, und vergib uns unsere Sünde, unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann lese mal weiter, das tun wir nicht. Denn wenn wir unsere Schuldigern nicht vergeben, wird unser Vater im Himmel uns auch nicht vergeben. Darüber muss man schweigen, nicht? Denn dann rührt man an etwas. Vor 2 Monaten habe ich eigentlich das erste Mal, ich habe auch Leute, die ich nicht vergeben kann. Da bin ich jemand begegnet, der mir sehr viel Böses angetan hat. Unglaublich viel. Und ich habe immer bei mir ein wenig Angst gehabt, dem musst du nicht begegnen, denn was wirst du, wie wirst du regieren? Es war auf einem Geburtstagsfeier. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, liebe Person X, wir sehen uns jetzt wieder. Ich möchte Ihnen heute sagen, dass ich dankbar bin, dass ich Ihnen begegne und dass ich Ihnen sehr viel Segen wünsche für den weiteren Lebensweg. Das, was passiert ist, ist in meinen Augen nicht in Ordnung gewesen. Aber gerne möchte ich vergeben. Ich segne Sie. Sie hat mich angeschaut und hat gestrahlt. Ich habe sie nicht wieder gesehen. Aber wer war wohl am meisten gesegnet? Und jetzt schweige ich darüber, vielleicht ein nächstes Mal, wenn Sie mich nochmal einladen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Lernen wir werfen, erfahren wir Gottes Kraft, seine Liebe in unserem Leben. Wir können also alles haben, Geld und Gütern, und dennoch keinen Frieden mit Gott. Und es bleibt so, dass es heißt, du Narr, heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und manchmal ist es besser, weniger zu haben, aber Frieden mit Gott und mit dem Nächsten. Vor 2 Jahren ist meine Frau gestorben. Meine Tochter hatte 2 Häuser gekauft. Und sie hatte einen wunderbaren Plan. Mein Vater und Mutter wohnen in dem einen Haus und ich wohne in dem anderen Haus mit einem kleinen Garten dazwischen. Es war wunderbar geplant. Aber wir waren noch nicht eingezogen und meine Frau wurde krank. Und sie starb. Und eines Tages war ich oben im ersten Stock. Und ich war mit meiner Predigt beschäftigt, die ich halten sollte. Manchmal schreibe ich dann auf kleine Zettel was. Und die lege ich aus. Und ich lag da drauf, ich lag auf dem Boden mit den Zetteln, ich war nicht unzufrieden, habe die Zettel genommen, habe sie verlegt und sagte zu mir, jetzt gehst du runter und trinkst eine Tasse Kaffee und dann machst du weiter. Ich gehe runter und ich gehe im Wohnzimmer Und es gibt einen Schlag. Einen Schlag. Ich renne raus. Der Nachbar kommt. Ich sage, hier ist etwas ganz Schlimmes passiert. Lass uns eben warten auf Tütütata, Tütütata. Ganz in der Nähe von der Autobahn. Da ist irgendwas. Kam nichts. Wir sind wieder in unser Haus rein. Ich komme nach oben. Ist auf der Stelle, wo ich lag, die Decke so dick, auf 1 bis 1,5 Meter runter, mit einem Gewicht von 55 Kilo. Ich wäre tot gewesen, wenn ich noch eine Minute dort gelegen hätte. Und dann habe ich gesagt, ich rede nur für mich, lieber Gott, du wirst mir damit was sagen. Und da habe ich meine Kinder gerufen und gesagt, pass auf. Und zu meiner Tochter, ich werde hier aussehen, ich werde alles verschenken und ich möchte gerne predigen, dort, wo ich eingeladen werde. Dann habe ich in Bingen am Rhein, im 10. Stock, eine kleine Wohnung gemietet. 20, 25 Kilometer weit kann ich sehen, die Boote, wie die fahren. Und ich bin am Rhein geboren, in der Nähe von Arnheim. Und ich habe zu meinen Kindern gesagt, jetzt nehmt ihr alles mit, was wir dort haben. Großes Haus, mehreren Zimmern, schön eingerichtet. Und ich habe angefangen zu verschenken. Ich sage nicht, dass sie das machen sollen, gell? Ich rede noch eben ein kleines Zeugnis von mir. Und ich habe jetzt ein Wohn- und Schlaf- und Küche und Bad, insgesamt eine Größe von 30 Quadratmeter. Ich weiß ja nicht, wie, vielleicht ist das 60 Quadratmeter hier. Also die Hälfte. So. Und jetzt sagen die Leute, ja, bist du jetzt verrückt geworden? Und ich antworte, ich bin nicht verrückt. Ihr müsst das auch nicht machen, aber ich mach's. Hab keine Sorgen, in 5 Minuten habe ich meine ganze Wohnung gesaugt. Und in 1 bis 2 Stunden meine ganze Wohnung sauber gemacht. Und ich kann meine Sachen packen und ich fahre nach Holland und predige dort. Hab da inzwischen auch eine ganz kleine Wohnung. Und die dritte Wohnung, das kommt von meinen Israelreisen. Da bin ich jetzt beschäftigt, das wird sein am See Genezareth. Und mit Blick auf den See Genezareth ist wunderschön. Und als ich vor ein paar Monaten dort war, jetzt rede ich zu viel über mich, gell? Noch eine Geschichte, dann mache ich weiter. Als ich dort war, da ist das passiert, was mir so viel wieder geschenkt hat. Es gibt die Geschichten von dem Sturm auf dem Meer. Und das wird dann immer symbolisch ausgelegt, nicht? Das ist nicht echt passiert. Aber jetzt war ich einmal dort. Und jetzt hat es gestürmt. Und jetzt war ich dann um das Meer rum. Und jetzt waren die Wogen ganz groß. Und jetzt wusste ich, das Bötchen war in Schwierigkeiten. Es gibt ein Boot übrigens, da kann man besichtigen, was man gefunden hat. Und da sagte ich zu den Mitreisenden, was wir jetzt noch brauchen, wir eigentlich der Regenbogen. Und 5 Minuten später, Sie müssen es mir glauben, kam die Sonne, es regnete, die Sonne schien und es war ein Regenbogen über das ganze Meer von Galiläa zu sehen. Und dann sagte ich, lieber Gott, ich danke dir für diesen Kuss. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werfen, denn er sorgt und er geht mit. Und als es mir sehr schwer am Herzen war und ich war dabei, alles rauszusuchen und aufs Neue zu gliedern, da kam die Tasche mit meinen Diplomen, viele Diplomen. Und da war ein Zeugnis von der Grundschule dabei. Das wusste ich natürlich nicht mehr. Es war eine christliche Schule. Und wenn man die Grundschule verließ, bekam man ein Zeugnis. Und da hat der Direktor der Schule einen Bibelspruch darauf geschrieben. Und ich schaue und ich finde das Zeugnis. Und da steht drauf: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich sagte: Danke, Herr, wieder ein Diamant dazu. Liebe Gemeinde, ich werde jetzt langsam zum Schluss kommen. Nehme sie mit nach Hause. Gott ist derselbe. Und Christus ist derselbe. Derselbe, von dem, der hier beschrieben wird, in 1. Petrus. Auferstanden von den Toten. Und dadurch gibt er Hoffnung. Und der Heilige Geist ist derselbe. Alle eure Sorge werft auf ihn. Dazu sind wir heute Morgen gerufen, Sie und ich. Egal, wie es in unserem Leben aussieht, dann gibt es eine wunderbare Zusage, denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Wenn wir alle unsere Sorgen auf ihn geworfen haben, dann gibt er uns das zurück, was wir tragen können. Auch wenn wir es vielleicht nicht wollen. Was wir tragen müssen, damit wir im Glauben wachsen, damit unser Glaube als echt und viel kostbarer befunden wird als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Man kann als Christ manchmal verzweifeln, weshalb muss ich das und das und das und das erfahren? Man kann auch sagen, ich habe geworfen, ich habe es bekommen. Herr, ich trage es mit dir und auch ich werde daran wachsen. In meinem Leben habe ich zwei wichtige Dinge gerne Gott gesagt und getan. Erstens, lass mich dort sein, wo du mich haben willst. Und zweitens, lass mich dir dann dort dienen und Jesus nachfolgen, wo du mich haben willst. Und Gott hat niemals gesagt, ich stelle dich irgendwo hin, wo alles schön und gut ist, wo du den ganzen Tag in der Sonne dich bräunen lassen kannst und. Darum geht es doch nicht. Wenn ich nicht da bin, wo Gott mich haben will, bin ich arm dran. Wenn ich dort bin, wo er mich haben will, dann darf ich mich einsetzen und von ihm gebraucht werden. Und dann sind auch die Schwierigkeiten da. Und ich kann werfen und ich kann zurückempfangen. Und jetzt sage ich Amen.